Hallo und willkommen bei der Fredio. Es ist mal wieder Sonntag, es ist mal wieder alle 14 Tage. Und falls ihr gerade eingeschaltet habt, habt ihr uns erwischt. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Und wir haben jede Woche ein anderes, alle zwei Wochen ein anderes Thema. Und heute geht es um Supercomputer. Im Studio sind Marcel, Fia.
Hallo.
Und ich bin Max. Die Musik, da sagt Marcel am besten was dazu.
Die Musik kommt heute aus ganz verschiedenen Quellen. Ein Teil davon ist wieder von Mayon Music, ein Teil von indie.tv und diesmal ist ein auch nicht unbeträchtlicher Teil von Einsendungen von irgendwelchen begeisterten Death Radio Fans, die uns Musik vorstellen wollen. Und davon spielen wir heute auch mal einfach was.
Gut. Dann fangen wir direkt an. Was kommt denn als erstes?
Keine Ahnung. Ich packe nachher eine Playlist online.
Okay, Playlist gibt es dann online auf unserer Homepage ulm.cc.de/dev/radio oder wenn ihr euch das jetzt nicht habt merken können, geht einfach auf devradio.de. Ansonsten haben wir noch einen Chat auf unserer Homepage und einen Stream zur Sendung gibt es auch. Falls ihr uns gerade übers Radio hört und jetzt irgendwie keine Lust mehr auf terrestrisches Radio habt, ja, dann könnten wir uns entweder digital empfangen über digitales terrestrisches Radio. Ja gut, terrestrisch ist terrestrisch. Aber ihr könnt uns auch in unserem Stream empfangen, genau. Ein Podcast gibt es auch nach der Sendung. Links findet ihr auf unserer Homepage. Und dann legen wir mal los. Bis gleich.
The bases were loaded. It was our last chance. I stepped up to the plate with the game in my hands. Your voice was the only one in the screaming crowd. The next thing I knew, strike three, you're out. I'm a loser. I lose control when you walk in a room. I'm a loser. I lose my mind when I look at you. I'm a loser. I lose my cool, anyone can see. If loving you makes me a loser, that's all right with me. It's Friday night and I'm hanging with the guys. They'll give me hell when I call it an early night. They have their freedom, no one to answer to. But I'd rather be at home and get lost in you. I'm a loser. I lose control when you walk in a room. I'm a loser. I lose my mind when I look at you. I'm a loser. I lose my cool, anyone can see. If loving you makes me a loser, then that's all right with me. I hope this losing streak don't end. Don't care if I never win anything else again. I'm a loser. I lose control when you walk in a room. I'm a loser. I lose my mind when I look at you. I'm a loser. I lose my cool when anyone can see. If loving you makes me a loser, that's all right with me. Yeah, if loving you makes me a loser, that's all right with me.
Hallo, willkommen zurück. Ihr seid bei der Fredio und heute geht's um Supercomputer. Ja, die Frage, die wir nun zuerst mal irgendwie klären sollten, ist, was ist überhaupt ein Supercomputer?
Ja, ich meine, was stellt man sich darunter vor? Supercomputer, sagt eigentlich schon der Name, ist halt ein Computer, der ist super toll. Der kann irgendwas ganz besonders gut im Gegensatz zu anderen PCs.
Ja, das klingt gut.
Klingt einleuchtend.
Super.
Super, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Regel, wenn man von einem Supercomputer spricht, ist die Angabe beschränkt auf Daten wie CPU, RAM, Festplatte. Das sind so eigentlich die wichtigsten Eckpfeiler. Also es interessiert eigentlich keinen, wie bei irgendwelchen Kiddies, die halt gamen wollen, wie schnell die Grafikkarte da drin ist oder so. Meistens haben die nicht mal eine.
Das interessiert auch nicht, wie schnell die CPU ist eigentlich, sondern wie schnell das Gesamtsystem ist. Weil diese ganzen Supercomputer, also die ganzen Supercomputer, aber in den Supercomputern heute sind recht langsame CPUs verbaut, so im Vergleich zu dem, was in den Homecomputern drinsteckt. Da geht es also nicht um die Geschwindigkeit von der einzelnen CPU, sondern was das Gesamtsystem daraus macht.
Aber woher kommt eigentlich der Begriff Supercomputer?
Der Begriff Supercomputer ist schon recht alt. Also der wurde zum ersten Mal genannt, da gab es noch keine Computer in dem Sinne. Der kommt von 1920, wurde er genannt in der New York Times, als sie sich auf einen neuen Taschenrechner bezogen, Taschenrechnersystem, das IBM an eine Universität verkauft hat.
Also praktisch einfach nur irgendein Werbeprospekt, wo halt unter einem Taschenrechner drauf stand, dass das ein Supercomputer wäre.
Oder ich denke, sie brauchten irgendeinen Begriff, um klarzumachen, wie toll dieser Taschenrechner ist, so im Vergleich zu dem, was es sonst gab. Das war einfach super. Der konnte rechnen, der konnte schnell rechnen, der war einfach klasse.
Super halt.
Ja.
Super. Okay, und wie ging es dann weiter? Also so, ich denke, die Anfänge waren ja bei Desktop-PCs und bei Supercomputern, was wir heute darunter verstehen, waren ja irgendwie identisch.
Ja, also die hatten auf jeden Fall die gleichen Wurzeln. Angefangen hat damals mit, ich würde sagen, mit der Z3 von SUSE. Das war, was man so nennen kann, das erste programmierbare Rechner. Der hat noch auf Relais basiert. Relais, das sind so kleine mechanische Schalter, die dann auch ganz schnell klack, 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 klack gemacht haben.
Ja, das ist so ein Relais, das ist einfach ein Elektromagnet quasi, der einen Schalter ansteuert. Also wenn der Magnet quasi den Kontakt anzieht, dann geht irgendwo anders ein Kontakt zu und dann fließt irgendwo Strom durch, ganz genau.
Die hat sich damals der Zuse noch aus alten Telefonen rausgebaut. Das waren alte Telefonrelais, die er da verbaut hat. Jedenfalls bei den ersten Modellen.
Ja, daher kommt übrigens auch der Begriff Bug, so munkelt man. In den ganz frühen Computern, dass sich da tatsächlich Insekten, also Bugs, zwischen diesen Relais-Kontakten verklemmen konnten. Und dann hat man eben den Fehler gesucht und letztendlich einen Bug gefunden, der dann praktisch ein Relais daran gehindert hat, seine Arbeit fortzuführen.
Aber ich glaube, das Insekt hat das auch nicht freiwillig gemacht, das Relais zuschnappte.
Ah, freiwillig vielleicht genau. Schon, aber ob danach das nochmal machen konnte.
Oder wollte.
Ich frage mich auch, wie Insekten in den Computer reinkommen, aber anscheinend war das früher so. Naja, gut.
Ich meine, da war es warm.
Ja, da war es warm.
Da war es wirklich warm wahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich auch noch recht dunkel und warm. Ja. Feucht war es vielleicht auch.
Vermutlich war es auch noch ein bisschen laut, sodass die Orientierung verloren haben und einfach mal abgestürzt sind. Diese SUSE Z3, die hat eine Trommel benutzt. So eine Trommel, die sich ganz schnell dreht hat. Und zwar 5 Mal pro Sekunde. Und mit Hilfe von der Trommel, da waren dann diese ganzen Schaltungen drauf, wurden dann Addition und Multiplikation ausgeführt. Und so kam es, also eine Addition zum Beispiel hat 3 Umdrehungen von der Trommel braucht, bis sie durchgeführt worden ist. Und dann konnte man, hat eine Addition, also bei 5 Umdrehungen pro Sekunde, etwa so 0,7 Sekunden braucht. Mhm. Und wenn man das jetzt heute mit den heutigen Angaben vergleichen möchte, das wären dann ungefähr 1,4 Flops.
Echt?
Also ja.
Operation pro Sekunde.
Das hing bei
Floating Point Operation pro Sekunde. Ja.
Also das hing damals sogar der Z3, der hatte keine Angabe, wo man so fest von ausgehen konnte. Da hing zwischen 0,2 und 2 Flops hing, ja.
Das kommt wahrscheinlich gerade darauf an, welche Schaltzeit die gelesen hat, ja. Wie schnell diese Rolle drehen konnte, damit es noch funktioniert, könnte ich mir vorstellen.
Und es kommt darauf an, ob man jetzt von Addition oder Multiplikation spricht, weil eine Multiplikation hat natürlich deutlich länger braucht als eine Addition.
Mhm. Wie lange ungefähr?
7 Umdrehungen ungefähr.
Und circa 3 Sekunden. für eine Multiplikation.
Also dann habe ich mich den 7 vertan. 3 Sekunden, okay.
Okay, also man musste eine ganze Weile warten. Wie ging es dann weiter? Danach also Relais. Ja, das waren irgendwie ja, ganz, ganz uralt. Und danach ging es weiter uralt weiter, und zwar mit Röhren oder so.
Ja, die Röhren hatten gegenüber den Relais einen großen Vorteil, nämlich dass sie schneller geschaltet haben. Da musste nicht mechanisch erst ein Schalter hin und her bewegt werden, sondern es ging alles elektrisch und dadurch deutlich schneller.
Und da drin war ein Vakuum, so konnten keine Insekten mehr reinkriechen.
Ha, wir sind sicher.
Aber die Dinger gingen trotzdem ziemlich schnell kaputt, habe ich gehört.
Ja.
Ja. Die Röhren hatten nämlich ein anderes Problem. Die produzierten nämlich sehr, sehr viel Hitze. Und eine Sache, die Röhren absolut nicht verkraften konnten, war Hitze. Also, Problem. Das heißt, man hatte auf einmal ein ganz großes Problem, die Rechner zu kühlen. Das war auch 1945 mit der ENIAC ein großes Problem. Das war dann, da hatte man dann Räume voll Röhren. Und
die wurden unglaublich heiß.
Genau, weil die waren dann auch relativ auf engstem Raum verpackt. Man möchte ja so viele Röhren wie möglich in den Raum reinzukriegen, weil die Röhren wurden dann auch verwendet zum Speichern und zum Berechnen und allem. Und man hatte ja nicht riesen Platz, also musste es alles auf möglichst engen Raum, was dann dazu geführt hat, dass man den Raum sehr gut kühlen musste oder die Halle. Raum reicht nicht. Und es hat dann trotzdem noch dazu geführt, dass so im Schnitt wohl alle 10 Minuten eine Röhre ausgefallen ist aufgrund von Hitze, aufgrund von ich habe keine Lust mehr.
Ja, ja, das ist
also,
das ist dann teilweise so gelaufen, habe ich gelesen, dass die Leute einfach da Röhrenaustauschteams reingeschickt haben in diese Kisten. Also das waren meistens, das waren begehbare Rechner, klar, es war riesengroß.
Aber reingehen wollte mit Sicherheit niemand.
Niemand freiwillig, aber die Leute wurden ja auch bezahlt. okay, also ungefähr 4 Stunden am Tag haben sich da drin so 6 bis 7 Ingenieure aufgehalten in so einem klitzekleinen Raum. Also was ist ein klitzekleiner Raum? Das Teil ist ungefähr so groß wie ein Badezimmer gewesen, das wir da gesehen haben.
Und es war sicher nicht der vollständige Rechner.
Nee.
Ich denke, da gab es mehrere Badezimmer
voll. Ja, auf jeden Fall rundum mit Röhren verlinkst. Und dass da überhaupt 7 Leute rein... Naja gut, auf jeden Fall sind sie da reingeschickt worden und haben einfach mal 4 Stunden am Tag nichts anderes gemacht als Röhren ziehen und auch neue Röhren austauschen.
Weil das Problem an den Röhren war nämlich auch, dass man nicht von außen erkennen konnte, ob sie defekt waren oder
ja,
nicht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Es war völlig egal, ob die kaputt waren oder nicht. Sie haben sie einfach mal ausgetauscht, um eine möglichst hohe,
um möglichst auch die defekten Röhren auszutauschen.
Reliability, genau. Zu gewährleisten. trotzdem ist es so im Schnitt alle 10 Minuten über ausgefallen. Also, wenn man so ein Programm darauf gestartet hat und es lief nicht, wusste man nie, ob es jetzt am Programm liegt oder ob es jetzt an der Röhre liegt, die mal wieder ausgefallen ist. Also, nicht so toll damals gewesen.
Auf jeden Fall nicht sehr zuverlässig.
Wenn ihr schönes Fotomaterial jeweils dazu sehen sollt, kommt bei uns in den IRC. Dort ist nämlich Vitas und der oder die postet die ganze Zeit fleißigst Bilder zu den von uns angesprochenen Maschinchen. Also, wenn ihr Interesse habt, euch die Dinger mal anzugucken, kommt online, kommt in unseren Chat, redet mit uns.
Ich denke mal, die Bilder, diese Links, die sollten wir dann vielleicht auch mal auf unsere Homepage stellen oder so.
Also gerade die Zusatzlinks, die sie gepostet hat, die habe ich schon in meiner Liste.
Aha.
Die hatte ich dann auch nach der Sendung online gestellt.
Okay, also...
Aber klickt sie trotzdem an, es sind tolle Bilder.
Wenn ihr unsere Sendung jetzt hört, dann kommt einfach in den IRC und macht ein bisschen mit. Oder ihr hört, wenn ihr später unseren Podcast hört, schaut auf unserer Homepage vorbei, devradio.de, da findet ihr dann das Material nochmal. Okay, nach den Röhren. Gibt es noch was Spannendes zu Röhren zu erzählen?
Ja, die Röhren, die haben recht lang gehalten, nämlich 10 bis 15 Jahre. Es gab einfach nichts Neues.
Wie groß ist eigentlich so eine Röhre?
Ich würde es jetzt gern zeigen, aber
ja.
Schlecht übers Radio.
Na, ich würde so sagen, ungefähr so groß wie ein Fotodöschen. Bisschen länger vielleicht, aber...
Bisschen länger, breiter
eigentlich nicht. Also so, man kann man sich so in der Größenordnung von so einem Fotodöschen vorstellen, so eine Röhre.
Ja.
Genau, gab es dann...
Was ich jetzt noch erzählen wollte, bevor wir dann weitermachen mit den ersten Transistorrechnern, wollte ich noch einen kurzen Ausflug zum Speicher machen, weil der wurde dann in dieser Röhrenzeit wurde auch noch am Speicher rumgeentwickelt.
Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr irgendwas speichern wollt und ihr habt jetzt keine fertige Lösung, wie würdet ihr das machen? Ich meine, ihr müsst einfach Bits irgendwie festhalten, also den Zustand 0 oder 1, so dass ihr den später noch wieder habt irgendwie und davon möglichst viele. Ist gar nicht so einfach, wenn man mal drüber nachdenkt. Und natürlich nicht so, dass ihr jetzt irgendwie Punkte auf dem Papier malt oder so, sondern das muss auch eine Maschine können. Das
muss maschinell passieren, genau. Und wenn man sich überlegt, Bits speichern funktioniert heutzutage recht einfach über Flipflops. Von Flipflop benötigt man aber 6 Transistoren. Das würde damals heißen 6 Röhren. Sehe ich das richtig?
Ich denke ja, aber früher hat man das nicht mit Röhren einfach gemacht, sondern da hat man einfach ziemlich waghalsige Konstruktionen erfunden. Zum Beispiel Laufzeitspeicher. Okay, das hört sich jetzt Laufzeit, ich meine...
Laufzeitspeicher hat ja jeder in seinem Rechner.
Ja, das hört sich jetzt nicht so toll an, aber damals verstanden unter Laufzeitspeicher sowas wie Quecksilberlaufzeitspeicher zum Beispiel. Das war im Wesentlichen eine Röhre, da war Quecksilber drin und die Bits, also die war zyklisch, also kreisförmig, eine Trommel, ja genau. Und die Bits wurden da gehalten in Form von Schallwellen in dem Quecksilber. Also die Wellen sind praktisch immer gekreist und konnten dann elektronisch wieder ausgelesen werden und wurden eben immer auch aufgefrischt. Ausgelesen, aufgefrischt. Und so wurden da so, naja, wie viele Bits waren das? Ich muss nochmal nachschauen, aber es war so in der Größenordnung um die 100 Bits, die dann da gehalten...
127 Bits, glaube ich, waren es.
Ja, ja, die dann da gehalten werden konnten und also man hatte da früher schon seine Noten mit dem Speicher.
Eine andere Idee mit dem Speicher war 1948. Die William Tubes nennen sie sich. Da hat dieser Williams und seine Assistenten eine ganz tolle Idee gehabt. Die haben die bestehenden CRT-Röhren benutzt, also einfach ein Display. CRT-Röhren kennt man auch aus von den Röhrenmonitoren. Und haben die Bits dann quasi auf dem Display gespeichert. Jeder Pixel, wenn man den so nennen kann, repräsentierte dann ein Bit. Den musste man natürlich auch regelmäßig auffrischen, weil diese phosphoreszierende Schicht, die erleuchtet ja nicht ewig lang. Das heißt, einmal pro Sekunde musste man dann über alle Bits drüber und die entsprechend auffrischen. Aber es war zumindest eine recht einfache und entsprechend kostengünstige Methode, denke ich. Im Vergleich zu irgendwelchen teuren Röhren oder zu später
Auf jeden Fall ist es eine lustige Idee gewesen.
Ja. Und es wurde auch recht lang benutzt. Also ich glaube, es wurde bis in die 60er Jahre rein benutzt, diese William Tubes.
Da kamen aber dann auch diese Ferritkernspeicher, ne?
Die kamen dann 56 auf. Aber wollen wir vielleicht, bevor wir mit Ferritkernspeichern und Transistoren anfangen, irgendwie eine kleine Pause machen? Oder
ja, wir spielen ein bisschen Musik noch? Und dann geht's weiter mit Transistoren, Ferritkernspeichern, integrierten Schaltungen. Und bevor wir dann zum ersten richtigen Supercomputer kommen. Genau.
Genau, machen wir jetzt einfach ein bisschen Musik und entspannt euch.
Bis gleich.
Close.
Hallo und willkommen zurück. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, ihr seid bei der Fredio gelandet und heute geht es um Supercomputer. Aber bevor wir weitermachen, erst noch ein kleines Announcement in eigener Sache. Und zwar hat uns Russell im Chat eben darauf hingewiesen, dass unsere Archiv-Download-Links auf unserer Homepage defradio.de wohl nicht funktioniert haben, beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden waren. Danke für den Hinweis, das haben wir gerade repariert. Das liegt daran, dass wir unser Archiv, unser Referenzarchiv letzte Woche Mittwochabend oder so mal auf eine neue Platte gezogen haben und dabei ist unsere Software dann durcheinander gekommen und hat das nicht mehr gefunden und deshalb die Links ausgeblendet. Tja, das ist eventuell auch der Grund, weshalb der Podcast eventuell komische Dinge gemacht hat, wie zum Beispiel irgendwelche Folgen nicht mehr eingeblendet oder so. Aber letztendlich die Download-Links sind alle gleich geblieben und
jetzt sollte es wieder tun.
Jetzt sollte es wieder funktionieren, als sei das Problem nie da gewesen. Genau. Ja, so sorry for that.
Okay, ja, nach diesem Announcement jetzt weiter mit Speicher.
Ja, wir waren
Entschuldigung.
Ich wollte dich eigentlich nicht. Oder wir waren bei Tube.
William Tubes hatten wir diese Quecksilber-Laufzeitspeicher, dann die Schallwelle hin und her.
Genau. Dann kommen noch diese Ferritkernspeicher.
Genau, und jetzt geht's weiter. 1956, die große Whirlwind in Amerika. Riesenrechner, super schnell. Das war der erste, oder ich glaube, es war einer der ersten Rechner mit Ferritkernspeicher. Ferritkernspeicher kann man sich so vorstellen. Da war ein kleiner Magnet für jedes Bit. Auf diesem Magnet wurde dann gespeichert, Zustand 0 oder 1. Der Vorteil war eben von diesem Ferritkernspeicher, wenn man den Computer ausgeschaltet hat und angeschaltet hat, dann war die Polarisierung? Auf jeden Fall blieb der Zustand erhalten in dem Ferritkernspeicher. Das war bei diesen anderen Speicherarten natürlich nicht so. Das hatte den Vorteil eben, dass man jetzt Computer ausschalten konnte, anschalten und weitermachen konnte. Ein großes Problem an dem Ferritkernspeicher war allerdings, dass es sehr teuer war, dass man ihn zu dieser Zeit nicht maschinell fertigen musste. Das heißt, man hatte dann Platinen mit diesen kleinen Ferritkernen und durch jeden Ferritkern mussten Steuerdrähte von Hand durchgefädelt werden.
Ja, das macht normalerweise asiatische Teenager, wie uns erzählt wurde. Damals.
Weil wohl niemand so sorgfältig Ferritkerne fädeln kann.
Für den Preis vermutlich.
Naja. Hätten die sich die aber auch gleich selber merken können, die Werte, oder?
Ja. Naja. Wir schließen einfach mehr. Naja, egal.
Das klingt böse.
Okay, aber später konnte man das dann auch maschinell herfertigen.
Später wurde das dann auch maschinell gefertigt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat, aber scheint ja nicht so ein großes Problem zu sein, technisch.
Pferdelmaschinen. Okay, dann ging es weiter mit...
So 1955, 56 war danach der große Umbruch, was Computer anging oder die Technik, auf der sie basiert haben. Anfang der 50er Jahre kamen nämlich die ersten Transistoren auf den Markt. Die Transistoren waren zum einen kleiner als die Röhren und zum anderen nach einiger Anlaufzeit wesentlich ausfallsicherer. Sie haben auch weniger Wärme produziert, soweit ich weiß. Ich habe allerdings dann meine Hand nicht draufgelegt. Ich könnte es mir nur gut vorstellen, dass es so war.
Apropos Wärme. Kleiner Zwischenschub, kleine Anekdote am Rande. Wenn man so in so Bücher guckt oder ja, so sich so Illustrationen von diesen alten Computern anschaut, ob das jetzt Röhren waren oder eben keine Röhren, von mir aus Transistoren oder integrierte Schaltungen, auf jeden Fall stehen also diese Bilder, wo irgendwie ein Bandlaufwerk in der Ecke stehen, dann ein riesen blinkendes Monster irgendwie in der anderen Ecke steht und dann so der Kettendrucker in der Mitte und das Terminal vorne dran mit dem Fräulein vom Amt, nein, das nicht, aber auch irgendwie ein Fräulein
mit Stöckelschuhen,
ja,
und Nylonstrumpfhosen.
Ja, genau. Und dann so der eine Professor oder wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter.
So ganz angenehm, Ellbogen an Ellbogen an dem Drucker.
Ja, das wollte ich gerade. Willst du es gerne weitererzählen?
Nein, erzähl.
Auf jeden Fall war es halt damals, also dieses dieses Bild, das man da praktisch generiert, ist völlig absurd. Diese Bandlaufwerke waren richtig, richtig laut, da waren massive Motoren drin. Dann wurden diese Teile eben drum, apropos heiß, die wurden gekühlt und zwar von nicht nur einer Klimaanlage, sondern so in der Größenordnung von 9 bis 10 Klimaanlagen, die ganze Zeit liefen. Und so ein Drucker macht ja auch nicht so viel Lärm wie heute so ein Drucker, auch nicht so viel Lärm wie damals so ein Nadeldrucker, sondern der macht hier richtig viel Lärm. Der klopfte nämlich mit ein paar hundert Hämmerchen auf eine Metallwalze, mit Metallhämmerchen wohlgemerkt. Und das war schon die Lautstärke von einem mittelschweren Heavy-Metal-Konzert in der Nähe der Box. Da konnte man sich nicht unterhalten. Und dann zu den Netzstrumpfhosen, also das war so, dass damals die, Nylonstrumpfhosen, das war so, dass die damals, die ganzen Rechner extrem empfindlich gegenüber statischer Aufladung waren. Also nicht so wie heute, wenn man halt sagt, ja, tu dich erst erden, bevor du deinen RAM rausziehst oder sowas, sondern die waren wirklich, wirklich extrem empfindlich, so dass die Mitarbeiter da sowohl dieses Armbändchen, das man heute noch kennt, tragen mussten und sich damit irgendwo erden, sondern auch so Metallaufsätze für die Sohlen, dass sie da gut geerdet waren. Und es ging sogar so weit, dass in manchen Rechenzentren noch für Notfälle eine Gießkanne rumstand. Und damit hat man einfach kurzerhand entweder reingefasst, um sich da nochmal zu erden, oder den Boden gegossen, um da eine bessere Erdung zu ermöglichen. Also die Rechenzentren standen dann teilweise so 2 Millimeter unter Wasser tatsächlich, um eine gute Erdung zu gewährleisten gegen diese statische Aufladung. Also nichts mit Nylonstrumpfhosen oder ähnliches.
Das ist aber dieser typische Effekt, so wenn ältere Leute über damals erzählen, da war halt noch alles super und die ganzen negativen Effekte wie unglaubliche Lautstärke, Temperaturen und Empfindlichkeit gegen
nasse Füße.
Ja, das wird halt ausgeblendet. Damals war es halt einfach toll. Die Dinger waren schnell und leise.
Also.
Leise wird ja niemand sagen, aber sie werden ja nicht sagen, dass es dir das Trommelfell rauskauen hat.
Ja, das wird einfach dezent ignoriert.
Früher war alles besser.
Okay.
Aber eigentlich wollte ich jetzt weitermachen, weil das war diese Zeit, wo die Transistoren dann angefangen haben, in Computer Einzug zu halten. Eine nette Anekdote ist dabei dieses Mainlüfter. Das ist auch ein Rechner, der in Wien gebaut wurde. Und zwar bestand der komplett aus Transistoren. Also nicht nur Transistoren, sondern auch Dioden und Widerständen und sonst was. Aber er beinhaltete eben keine Röhren mehr. Und ein ganz lustiger Kommentar von dem Professor, der diesen Computer baut hat, war, ich lese schnell vor. Hier. Wenn es auch nicht die rasante Rechengeschwindigkeit amerikanischer Modelle erreichen kann, die Wirbelwind, also diese Whirlwind oder Typhoon heißen, so wird es doch für ein Wiener Mainlüfter reichen.
Und darum hieß er so.
Ja, darum wurde er Mainlüfter genannt. Lustig. Eben. Also an Anlehnung von diesem Whirlwind. Richtig netter wienerischer Humor, finde ich. Ich meine, immerhin war es eine große Rechenmaschine mit jede Menge Leistung für die Zeit. Aber ich würde sagen, ich überspringe jetzt die nächsten paar Jahre. Macht dann gleich weiter mit der CDC 6600.
Was war das? Was konnte die?
Das war der erste Supercomputer, wenn man das so sprechen will.
Schwierig. Was macht es denn anders als die anderen Rechner? Oder was war denn der Fortschritt?
Der Fortschritt war zum einen, dass es sehr viel schneller war, also um den Faktor 5 gegenüber alle anderen Computersysteme, die derzeit auf dem Markt waren. Es war kleiner, es war billiger und es hat damit IBM für die nächsten 20 Jahre mal aus dem Markt für Supercomputer verdrängt.
Aber welche Firma war das, die hergestellt? Also welche Firma hat
die
das?
Die hieß CDC.
Ah, okay. Mhm.
Und 6600 war eben dieser erste Computer. Sie hatten da andere Computer davor, die recht erfolgreich waren, aber als Supercomputer eben diesen 6600. Der hatte dann noch ein paar nette Designideen. Zum Beispiel war es zu der Zeit noch so, dass die CPU recht langsam gearbeitet hat. Man muss sich das so vorstellen, da wurde pro Anweisung, also pro Befehl, den die CPU ausführen soll, wurde erst die entsprechenden Speicherstellen in die Register geladen. dann wurde das Kommando interpretiert, dann wurde das Kommando ausgeführt, zum Beispiel addiere die zwei Inhalte in Register 1 und 2. Und dann musste das Ergebnis von der Operation auch wieder in Speicher zurückgeschrieben werden. Zu dieser Zeit war es aber so, dass der Speicher sehr, sehr viel schneller war als die CPU. Also der Speicher konnte die Daten schneller bereitstellen, als die CPU sie verarbeiten konnte, was heutzutage nicht mehr der Fall ist, leider. Und zum anderen musste die CPU eben warten. Sie musste warten, bis der Wert vom Speicher in den Registern steht. Sie musste warten, bis er wieder im Register, im Speicher dran geschrieben wurde. Als Seymour Cray, der die CDC 6600 entworfen hat, nicht alleine, aber großteils war für das Design verantwortlich, hatte deshalb die erste Pipelining erfunden. Die CPU wurde vereinfacht. Die CPU musste nicht mehr warten, bis der Wert aus dem Speicher geladen wurde und reingeschrieben wurde. Das haben Hilfsprozessoren für die CPU erledigt. Und die CPU musste nur noch tatsächlich die Operationen durchführen und war deshalb um einiges schneller. Weil die CPU jetzt eben pro Takt eine Operation ausführen konnte und eben für das Laden und Speichern und Hin- und Hertransferieren nicht mehr verantwortlich war, das haben dann die anderen Prozessoren übernommen. Die CDC 6600 hat auch schon erste Anteile von dem Vektorrechner, das heißt, sie hatte dann mehrere Einheiten, die parallel addieren konnten, multiplizieren konnten, dividieren konnten.
Was ist ein Vektorrechner?
Ein Vektorrechner ist eine Maschine, die auf den gleichen Daten, die auf verschiedenen Daten die gleiche Operation gleichzeitig ausführen kann.
Das habe ich nicht verstanden.
Okay. Ein Vektorrechner bekommt eine Menge von Eingabedaten und kann die gleiche Operation in sehr schneller Zeit auf allen Daten ausführen. Indem es zum Beispiel auf allen diesen...
Aber wenn es das schon auf einem ausführt, dann ist es doch schon fertig. Dann kann es sich doch das Ergebnis merken und allen anderen geben.
Ja, aber eine Operation wie plus 5 hängt ja von dem anderen Wert ab, der da drin steht.
Das heißt, wo drin? Entschuldigung, vielleicht verwirre ich jetzt auch, aber ich bin total verwirrt durch die Vektor...
Es würden zum Beispiel, wenn man ein Array hat von 10 Integer-Werten, dann ist eine Möglichkeit, wenn ich auf jeden Wert 5 drauf addieren will, ich mache eine Vorschleife und addiere auf jeden Wert 5 drauf.
Okay, also
drauf.
Praktisch jeder von diesen Prozessoren hat praktisch einen Teil der Aufgaben erledigt.
Ja.
Also, okay.
Ja.
Ah, okay.
Genau. Und da war eben diese CDC 6600... der erste davon, der die Idee davon hatte. Weitergeführt wurde die Idee dann mit der Cray 1. Inzwischen hat Seymour Cray sich von CDC trennt und seine eigene Firma aufgemacht und dort die Cray 1 entwickelt, 1976. Das wurde dann auch also wenn man an Supercomputer denkt, denkt man meistens auch gleich an diese Cray 1. Das war dann sehr, sehr schnell. Ich habe hier mal Zahlen. Also maximale Peaks von 250 Megaflops. Also Floating Point Operations pro Sekunde. Und wenn man an die Cray denkt, dann fällt einem zuerst natürlich die Form ein. Mal abgesehen von der Geschwindigkeit.
Also, ja. Soll ich ein bisschen weiter erzählen?
Okay. Ja.
Also, die Cray 1 war, das war also sie war rund aufgebaut. Und die hatte was von so einem Kamin, von so einer Kaminecke. Es wurde auch ziemlich heiß und deshalb dachte auch, dieser Seymour Cray dachte, dass es vielleicht cool sei, eine Bank davor zu machen. Und dementsprechend sieht das jetzt auch aus wie so ein alter Kachelofen. Also in der Mitte ist so praktisch der Brennraum und Kacheln und da lehnt man sich quasi so an. Kacheln sind natürlich nicht, sondern das Teil ist kunstlederbezogen.
Mhm. Interessant auch, es gibt 16 verschiedenen Farbausführungen.
Das gibt's in, ja, das gibt's in mehreren Farben und also unter anderem findet ihr da, wenn ihr mal in Google Google Bilder nach Cray sucht, findet ihr da lustige blaue und gelbe und blau-gelbe.
Gestreifte.
Es soll auch eine lila Cray geben.
In Kiel stand die wohl?
Auf jeden Fall ging die Bank, diese Sitzbank, nicht ganz rum, sondern nur ja so drei Viertel. Und dann kann man da praktisch reingehen, also was heißt reingehen, man kann genau einen Schritt machen und ist dann drin, so von der Größenordnung ungefähr. Und kann man dann an die Verkabelung hin, also außen, das waren so Steckkarteneinschübe quasi, wo man sich, wenn man auf der Bank sitzt, quasi angelehnt hat. Und innen war das Zeug verkabelt und eine Besonderheit war, dass die Kabel nicht länger als 30 cm sein durften und sogar 30 cm lang sein mussten, wegen der Signallaufzeit. Weil das parallel war und Vektorrechner, wie Steffi gerade schon sagte. Und die Signale, es muss dafür irgendwie Sorge getragen sein, dass die Signale irgendwie alle gleichzeitig ankommen und deshalb durften die Kabel nur eine bestimmte Länge haben, um eben die Signallaufzeiten in den Griff zu bekommen.
Was ihr wirklich mal überlegen müsst, weil so ein Signal läuft durch so ein Kabel nicht gerade ewig durch. Also wenn da schon die Kabellänge was ausmacht, seht ihr mal, um was für Timings es da geht.
Ja, aber andererseits muss man sich auch vorstellen, die Cray 1 war mit 80 MHz getaktet. Das heißt, alle ungefähr 12 Nanosekunden fängt ein neuer Befehl an. Und wenn dann eben die Daten auch nur 2 Nanosekunden später einkommen, sind sie zu spät da und bringen also die interne Logik halt durcheinander, weil sie dann auf alten Daten arbeiten würde. Das zu den Signallaufzeiten.
Ja.
Da muss man sich halt auch überlegen, die Größenordnung, genau.
Die Cray 2, auch sehr nett, wurde dann kühlungstechnisch nicht mehr so in den Griff bekommen wie die Cray 1. Und zwar wurde die komplett quasi in Flüssigkeit gelegt und zwar war das so ein Frostschutzzeug?
Freon heißt es.
Freon, aha. Was genau ist das? Weiß das jemand von euch?
Ja,
was das für eine Flüssigkeit ist?
Es wurde auch im IRC gerade schon gebrüllt von Shiovan. Freon, Freon, es war Freon.
Was genau? Ich glaube, es war halt einfach, es war auf jeden Fall nicht elektrisch leitend, das war ganz wichtig.
Und es war ein Kühlmittel.
Und es war ein Kühlmittel.
Aber ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Musik. Die Leute wollen Kaffee trinken, meinten sie.
Oh, wow, wow.
Und wir haben jetzt auch wieder schon einen guten Block geredet, oder?
Ja, das
okay.
Reicht eigentlich.
Ihr geht Kaffee trinken, wir gehen Kaffee trinken und danach erzählen wir euch, warum diese Science-Fiction-Filme, in denen ihr so schränkeweise Computer mit ganz vielen blinkenden Lämpchen seht, gar nicht so weit hergeholt waren. Bis gleich.
Blink, blink.
Prancing around the yard like we were on a big white horse, waving at all the royal subjects. You were a princess with a tinfoil crown. I was your brave defender. Dressing up in the clothes from an old steamer trunk, sipping juice from broken teacups. You were the prettiest girl in the whole wide world. I was a handsome courtier. We were spellbound. We were older than. We danced together in our parents' shoes. Oh, how we danced. How we danced. Remember how we laughed and played long after summer sunlight faded. Some bright secret kept us there. The magic in the air that made us spellbound. Swimming in the stream where the current ran slow, splashing in the crystal water. You were a mermaid in a bathing suit. I beat my chest like Tarzan, making up a rhyme with some magic words, mixing the blood from our fingers. You made a vow you would marry me. I
became a grown-up. We were spellbound. We were wiser then. We sang some simple songs we learned in school. Oh, how we sang. How we sang. Remember how we laughed and played long after summer sunlight faded. Some bright secret kept us there. The magic in the air that made us think the world was 10 years old. And only fairy tales were told, no hint of violent storms ahead. The brooding clouds instead would keep us spellbound, timeless, transported on a shaft of light through an open window. Spellbound, wide-eyed, and chained sunblow, hiding shadows, the dawning of another day. We were spellbound. We were older than. We danced together in our parents' shoes. Oh, how we danced. How we danced.
Spellbound, timeless, transported on a shining light through an open window.
Remember how we laughed and played long after summer sunlight faded. Some bright secret kept us there. A magic in the air that made us think the world was 10 years old. And only fairy tales were told. No hint of violent storms ahead. The brooding clouds instead would keep us fair.
Willkommen zurück, ihr seid bei Def Radio und unser Thema ist Supercomputer. Wir haben euch jetzt gerade versprochen, dass wir noch so ein bisschen über diese Rechner sprechen, die man so aus Science-Fiction-Filmen kennt. Und zwar habt ihr da einen Block quasi, wo ganz viele Lämpchen dran sind und die blinken dann alle wild, wenn sie was rechnen.
Es wird übrigens gerade verlangt, wir sollten mal die Telefonnummer durchsagen. Das haben wir noch gar nicht gemacht, diese Sendung.
Ja, wir haben das nicht gemacht, diese Sendung, weil,
ja,
weil unser linker Kopfhörerport irgendwie defekt ist und wir einfach Angst haben, dass wir euch nicht hören, wenn ihr am Telefon seid. Aber ich sage sie trotzdem mal durch. Sonst ruft niemand an und diesmal sagt mir. Na ja, gut, okay. 0731 938 6209 ist unsere Nummer. Also nochmal 0731 938 6209.
So müsste auch auf unserer Def Radio Homepage verlinkt sein.
Auf der Def Radio Homepage findet ihr das auch nochmal.
Geschrieben sein.
Genau, auf Kontakt, glaube ich, oder so heißt der Link. Gut.
Jetzt
auf
aber
jeden
zu
Fall,
den blinkenden Rechnern.
Ja, blinkende Rechner. Das ist gar nicht so weit hergeholt, wie gesagt, sondern es gab wirklich was, das so ausgesehen hat. Und zwar von der Firma Thinking Machines. Ja. Die, wie hießen die Rechner nochmal?
Das waren Abkürzungen CM1 bis CM5.
Für Connection Machine, genau. Das stand für Connection Machine. Und nehmen wir mal als Beispiel die CM2.
Die CM2 war nämlich prinzipiell recht einfach aufgebaut. Die hatte ein anderes Konzept. Die hatte sehr, sehr viele, aber dafür auch sehr einfache Prozessoren oder CPUs, wie man es heute nennt. Die CPUs konnten nur ein Bit auf einmal bearbeiten oder verarbeiten. Aber dafür gab es in dem Computer dann auch 65.000 von diesen einfachen CPUs. Und zu Kontroll- und Diagnosezwecken.
Und weil es einfach nur cool aussieht.
Ja, weil es cool aussieht, das auf jeden Fall. Wurde vorne an den Frontpanels von den Computern dann ein LED-Panel aufgebracht, wobei für jedes von diesen 65.000 CPUs eine LED vorhanden war. Und mit der konnte man dann quasi sehen, ob die CPU aktiv war oder ob sie im Leerlauf war und ob sie überhaupt Strom hatte oder defekt war.
Ja, also das hat praktisch immer geblinkt, wenn die CPU genau. Was getan hat. Ja, also
was zur Folge hatte, dass es einfach ein schöner, großer, blinkender Kasten war.
Ja, dieser Computer blinkt quasi tatsächlich, während er rechnet. Und das war natürlich auch damals groß in den Medien. Und so mit künstlicher Intelligenz wurden da Experimente auf diesen Kisten gemacht. Sagt ja auch schon der Name, die Firma Thinking Machine und Connection Machine. Das ist schon, ja, das gibt natürlich Stoff für, populärwissenschaftlich verarbeitet werden kann und dementsprechend ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Leute mit Computern irgendwann blinkende Objekte oder mit Computern künstliche Intelligenz verbunden haben und blinkende Objekte und ähnliches und deshalb hat es das auch so in die Science-Fiction-Filme geschafft, schätze ich mal.
Diese blinkenden Kästchen, so lustig die auch aussehen mögen, waren ganz schön schnell. Diese CM5 1993 erreichte 65 Gigaflops, also jetzt sind wir schon im Gigaflop-Bereich. Und die CM5 könnt ihr auch noch sehen, wenn ihr nämlich Jurassic Park auf Video habt. Dort wird nämlich eine CM5 gezeigt. Hauptsächlich vermutlich wegen den hübschen blinkenden Lämpchen, aber.
Ja, oder gebt mal einfach eine Google-Bildersuche oder Yahoo-Bildersuche oder eine andere Bildersuche eurer Wahl CM5 ein oder Thinking Machines oder CM2. Da seht ihr ein bisschen, wie das ausgesehen hat. Es ist auf jeden Fall mal sehenswert. Sehr hübsch.
Jetzt sind wir ja schon recht nah am Heute dran mit 93 mit der Thinking Machine. Und die nächsten paar Jahre möchte ich auch gerne jetzt gleich überspringen. Es gab schnellere Rechner, es hat sich da geschwindigkeitsmäßig sehr viel getan. Aber das lag dann auch hauptsächlich daran, dass die Technik besser wurde. Die Chips wurden immer kleiner dadurch und immer schneller. Und dadurch konnten auch immer größere Geschwindigkeiten erreicht werden. Interessant und erwähnenswert ist eben noch dieser Umschwung, der angefangen hat mit den Thinking Machines, nämlich von einer großen, leistungsstarken CPU mit vielleicht noch ein paar Hilfs-CPUs zu vielen kleinen, einfachen CPUs, die zusammen an dem Problem gearbeitet haben. Die nächsten Jahre, ja, wie gesagt, möchte ich auslassen. 2002 dann diesen Earth Simulator von NEC, den muss man einfach erwähnen. Der war 2,5 Jahre lang führend auf der Supercomputer-Liste, auf den Top 500. Und der NEC Earth Simulator hat dann auch dieses Konzept aufgegriffen. Viele CPUs. Der hat dann insgesamt 5120 Prozessoren gehabt. 10 Terabyte Speicher. Ja. Und das kann man sich jetzt so vorstellen.
Was war das für Speicher? War das Plattenspeicher oder war das RAM oder
das
sowas?
Das war RAM.
10 Terabyte RAM.
Also ich vermute es mal, da stand Memory dran. Ich vermute es mal, weil jede Node, also es gab 640 Nodes, auf die Prozessoren dann aufteilt waren. Jede Node hatte alleine 16 Gigabyte Speicher. Und ich denke, diese 10 Terabyte Speicher berechnen sich dadurch, dass es insgesamt diese 640 Nodes gab, die dann gemeinsam den Speicher hatten und darauf zugreifen konnten. Dieser Earth Simulator hatte noch ein paar andere lustige Details. Zum einen hat er riesig viel Platz gebraucht. Jeweils zwei von diesen Knoten waren in einem 1 auf 2 Meter, also 1 Meter mal 1,50 Meter mal 2 Meter großen Kasten installiert. 640 Nodes durch 2 sind 320 solcher Kästen. Die mussten extra gekühlt werden. Die haben einen riesen Stromverbrauch gehabt. Der Earth Simulator steht in Tokio. In Tokio. Das heißt auch noch, der musste auch noch abbebensicher gelagert werden. Das war eine riesen Halle, die da für diesen Supercomputer gebaut haben. Die haben dann auch noch um gegen statische Entladungen vorzugehen, haben sie ein eigenes Netz über das Gebäude und über die Computer gespannt, gegen Blitzschlag, damit der Blitz nicht das Gebäude trifft, sondern in dieses Netz und von diesem Netz dann sicher in den Boden geleitet wird. Sonst noch irgendwas zum Earth Simulator zu sagen? So anekdotenmäßig fällt mir außer diesem Gebäude
ja, gerade nichts ein. Es stand bei Wikipedia, dass der Earth Simulator in 35 Minuten alle wissenschaftlichen Berechnungen, die zwischen 1970 und 1980, glaube ich, gemacht wurden, nachberechnen könnte.
Autsch. Ja. Okay, also nochmal ein Vergleich zur Geschwindigkeit. Vielleicht nochmal ein anderer Vergleich zu den Geschwindigkeiten. Ich habe gesagt, bei den Thinking Machines, die waren bei 65 Gigaflops. Der Earth Simulator, der hätte darüber bloß gelächelt. Der war nämlich ungefähr 1000-mal schneller. Der war bei, also, ja, 500-mal schneller, bei 35 Teraflops jetzt. Das heißt...
Moment mal. Teraflops, Gigaflops?
Gigaflops sind weniger als Teraflops, hoffe ich.
Ja, klar. Sind es.
Also, der war dann deutlich schneller. Thinking Machine, Gigaflop?
Ja, Entschuldigung,
Simulator, Teraflop. Dieser Earth Simulator war dementsprechend auch recht lang ungeschlagen, der schnellste Rechner auf der Welt. Geändert hat sich das dann erst 2004 mit dem Blue Gene von IBM.
Da hat sich's aber so richtig geändert.
Ja, die haben so richtig es krachen lassen. 2004 war die erste Ausbaustufe von Blue Gene fertig. Und zwar wurde der Blue Gene in mehreren Ausbaustufen gebaut. 2004 waren 16 von insgesamt geplanten 64 Schränken fertig. In jedem Schrank befanden sich 1024 Knoten, so Rechenknoten, mit jeweils, glaube ich, zwei CPUs drauf. Das schlaue ich gleich nochmal nach. Ich möchte ja keinen Schrott erzählen. Und diese 16 Schränke allein haben dann gut und gerne mal 70 Teraflops gemacht. Also waren auf einen Schlag mal doppelt so schnell wie der Earth Simulator. Ein paar Monate später, 2005, sind jetzt die anderen Kästen fertig gebaut worden. Und er liegt bei 280 Teraflops. Weitere Ausbaustufen sind für diesen Blue Gene L, soweit ich weiß, nicht geplant, aber das ist jetzt eine ganze Familie, die IBM da angefangen hat.
Ja, also das war die letzte Ausbaustufe für den Blue Gene L und der hatte dann 65.536 Knoten. Also ordentlich, ordentlich. Der wurde dann am 27. Oktober 2005 fertiggestellt.
Mhm.
Ja.
Es gibt dann auch noch eine Planung für, ich glaube, das war 2008 oder 2012, 2008, denke ich, dieser Blue Gene Q, der dann auf 3, jetzt muss ich nachdenken, Petaflops kommen soll. Aber also ich glaube, der ist noch gar nicht, also angefangen zu bauen haben sie den nicht, nur entworfen. Ja.
Vorher soll auch noch der Blue Gene P kommen, 2006, 2007, also das dürfte jetzt bald sein und der sollte dann so einen Petaflop schaffen.
Also zumindest die nächste Grenze dann brechen.
Ja. Machen wir ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit...
Was sind Supercomputer heute?
Ja, mit den Apple-Kisten. Zum Blue Gene, was man vielleicht noch sagen könnte, was ich jedenfalls interessant finde, ist, dass wie die Einheiten aufgebaut sind, weil das sind jeweils alles kleine Einheiten, die haben alle jeweils 700 MHz, sind alles Power-PCs und können quasi ohne Flaschenhals aneinandergereiht werden, was ja ziemlich wichtig ist bei sowas. Aber dazu erzählen wir nachher noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal Musik. Viel Spaß.
Dark feathered bird of the night, please stay. If you will rest on the branch by my window, I'll sing you a lullaby. Why do you look so sad? Do you know your dark feathers do shimmer and shine in the moonlight? with joy as I do. Just keep watching you. Why do you wish you were free? Do you know you're as free as you wanna be, perched on my apple tree? Do you know you can still fly away if you perch there too long? But if you flew away this very night, would you find another so enchanted by your song?
Okay, willkommen zurück bei der Radio. Wir sind gerade ein bisschen verplant, wir haben nämlich gerade einen Anruf gekriegt. Und schauen wir mal.
Das war der Vitas. Vitas, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ah, jetzt hört man uns auch im Radio, sehr gut.
Ja, ich wollte gerne mal wissen, wie so Rechner gekühlt werden. Ob die immer noch mit Luft gekühlt werden oder ob die mit Flüssigkeit jetzt gekühlt werden heutzutage.
Ja, das kommt auch ganz drauf an, was das für ein, also ob, was das für ein System ist, ob das zum Beispiel ein Cluster ist oder irgendwas ganz anderes. Aber Lutz nimmt mir gerade das Telefon weg. Stimmt eigentlich, brauche nicht ins Telefon reden, ich kann ins Radio reden. Das kommt wirklich drauf an, was das für ein System ist. Ich weiß nicht, zum Beispiel der Blue Gene, da hatten wir rausbekommen, Fiat, das ist ein MPP-System, da erzählen wir gleich noch ein bisschen was zu. das ist gerade ein wenig überrascht. Das sind ja auch einzelne Bausteine, die nicht unbedingt direkt in einem Case stecken müssen. Die können ja in einem Schrank untergebracht sein. Weißt du, wie so ein Schrank gekühlt ist?
Also IBM wird luftgekühlt, der Blue Gene.
Mhm. Also
das ist einfach das günstigste.
Ich habe mal halt Bilder gesehen, wo Wasserkühlung sogar in Serverschränken eingebaut ist. Deswegen die Frage, weil ich halt denke, so große Rechner, die machen ja ziemlich viel Abwärme.
Ja, ja, aber da hat sich die Technik auch wesentlich verbessert. Also die Gray 2, haben wir gesagt, die war noch vollständig wasserkühlt. Die Server danach wurden auch recht häufig wassergekühlt. Wie es mit dem Earth Simulator aussieht, weiß ich nicht genau. Aber IBM hat es inzwischen recht gut runtergebracht. Die Chips sind vor allem sehr energiesparend.
Das liegt einfach daran nicht, dass das eigentlich keine Bleeding Edge Chips mehr sind, sondern das sind 700 MHz Power PCs. Und die da sind
ist,
schon.
Ja, da ist die Stromaufnahme dementsprechend gering und dadurch auch die Abwärme geringer. Und also IBM wird luftgekühlt.
Okay. Und dann wollte ich noch sagen, dass die Biene unbedingt mal anrufen soll. Das sollte er dir mal sagen.
Ja, das hört sie ja gerade hoffentlich.
Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch nicht aus dem Konzept gebracht habe und danke euch.
Nee,
na,
gar nicht.
Danke,
wir freuen uns
nur
über die Anrufe.
Dann noch. Tschüss.
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 So.
Okay.
Ja, rot im Kalender anstreichen, Radiosendung mit Anruf.
Hey, hey. Damals, also unser erster Anruf war in der Radiosendung 23. Der war wirklich cool.
Der war cool, aber dann gab es ungefähr 20 Sendungen lang keinen mehr.
Bei der Freak-Sendung hatten wir gleich 2 Anrufe.
Ja, stimmt, stimmt, das war...
Ja, also wir finden es eigentlich cool, wenn ihr uns anruft. Also ich sag gerade nochmal die Telefonnummer durch. 0731 938 6299. Genau, und jetzt geht's weiter mit... wir sortieren uns mal wieder richtig.
Ja.
Moment.
Und setz dich nicht auf meinen Laptop.
Nein, nein.
Gleich macht's Kratsch und irgendjemand schreit. Aber wie machen wir jetzt weiter? Wir machen jetzt weiter mit, was gibt's heute so für Supercomputersysteme, denke ich.
Ja, ich habe mal ein paar in Deutschland rausgesucht, die ich irgendwie interessant fand und habe mal so ein paar Infos dazu zusammengestellt. Zum Beispiel ist in Jülich, das war früher mal die Kernforschungsanlage, KFA oft abgekürzt, das ist jetzt einfach nur umbenannt worden, irgendwann 1990 oder so, in Forschungszentrum Jülich. Die haben zum Beispiel auch einen Blue Gene L da stehen, keinen ganz so großen, die haben nur 16.384 Prozessoren und schnell ist er aber trotzdem. Der wurde am 6. März, also vor relativ kurzer Zeit, letzten Monat, wurde der in Betrieb genommen, genau, das Wort hat mir gefehlt. Und der ist direkt als Platz Nummer 6 in den Top 500 eingestiegen. Die Top 500 haben wir ja eigentlich schon erklärt, nee, ne?
Die haben wir nicht erklärt, die haben wir nur hin und wieder erwähnt. Die
ja,
vielleicht erklären
die könnten wir vielleicht mal jetzt einschieben, finde ich, ist ein ganz guter Zeitpunkt. Die Top 500 ist die Liste der 500 schnellsten Computer.
Weltweit.
Weltweit. Die wurde...
1993 zum ersten Mal geführt.
Ja, von der Universität Mannheim war das, richtig? Ja.
Muss ich noch.
Ja, von der Universität Mannheim. Inzwischen sind da auch noch, ist da auch noch eine irgendeine Uni aus den USA zugekommen, die so ein bisschen da mitmachen wollten. Aber die Uni Mannheim ist da immer noch sehr weit vorne. Die organisieren das Ganze noch. Und das wird zweimal jährlich wird die Liste herausgegeben, aktualisiert. Und die ist eigentlich Referenz für die Supercomputer. Man sagt so, dass das quasi der Test ist oder die Liste ist, um rauszufinden, welche der schnellste Computer weltweit ist.
Die gibt's unter top500.org.
Ja, richtig. Als Test, wie man rausfindet, welcher PC schneller ist als welcher, wird LINPACK verwendet. Das ist eine Suite von Tests, die mir über lineare Gleichungssysteme gemacht werden. Die werden halt aufgelöst und da werden halt die Geschwindigkeiten quasi getestet. Wir wollten, um euch so ein kleines Schmankerl zu bieten, wollten wir das Ding mal bei uns kompilieren, um zu gucken, was unsere Rechner da so haben. Aber die sind fies, weil die haben keinen Configurer, sondern der Source von diesem HPL, das ist wohl der, der verwendet wird, der hat einen Makefile und ungefähr 40 Makefiles in einem Ordner und man muss sich den richtigen rauspicken und hat man immer noch nicht die Liste von den Dependencies, die dann irgendwo auf der Webseite versteckt ist.
Wenn man das Makefile dann zum Maken bringt, dann fangen die Probleme erst an.
Ja, ist also eine richtige Bastelei. Darum haben wir jetzt leider keinen für euch. Vielleicht machen wir das irgendwann im Nachhinein nochmal und packen die Info bei uns auf die Seite, wenn wir da was haben. Mal schauen. Aber so als Referenz, es wird größtenteils werden getestet die CPUs oder die CPU.
Oh, nochmal das Telefon. Telefon.
Wahnsinn. Heute ist...
Ah, shit. Einen Moment.
Warte mal, wir müssen mal schnell unsere Kopfhörer...
Ja, Fia räumt hier direkt das Studio auf. So, okay.
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 Ich höre es immer noch klingeln.
Ja.
Hallo?
Willst du abnehmen?
Hi, Biene hier.
Hi, jetzt
hey, Biene,
haben wir
Biene
da.
Du bist vermutlich Biene.
Ja, habe ich euch jetzt durcheinander gebracht?
Nö, das passt schon.
Das passt schon. Wir sind nicht so geübt mit unserem Telefon, aber wir kriegen das hin.
Oh, na, dann ist ja gut.
Ja, langsam gewöhnt man sich an die ganzen Anrufe.
Soll ich jetzt öfter anrufen?
Ja, gerne, gerne.
Dann?
Jo.
Immer willkommen.
Jo, ich habe zwar nicht wirklich Ahnung und nicht wirklich eine Frage, aber ich rufe einfach mal an.
Ach so. Ja, prima, dann aber bist du jetzt im Radio.
Aber interessiert bist du.
Ja, geht so. Also heute das Thema nicht wirklich, aber passt schon.
Ja,
na gut. Ja, du hast dich schon einen Themenvorschlag gemacht, Voice-over-IP. Vielleicht verwirklichen wir den in absehbarer Zeit mal sehen.
Ja, wäre cool.
Dann melde ich einfach.
Jo, mal gucken. Mhm. Vielleicht weiß ich ja bis dahin ein bisschen mehr drüber.
Das hoffe ich dann auch für mich.
Warum? Weißt du nichts?
Ich benutze es und das war schon alles.
Ach naja, solange es läuft.
Ja, aber von der Radiosendung muss da schon mehr her. Aber das kriegen wir hin.
Jo.
Wäre nicht das erste Mal, dass wir Sendungen über Sachen machen, die wir bis dato nicht richtig kannten.
Ja gut, ich habe auch keinen Supercomputer bei mir im Schrank stehen.
Ja, quasi.
Wie? Nicht?
Leider.
Nee, mir hat das Geld für die Kühlung gefehlt.
Oh.
Hast, ich dachte,
mach mal ein Spendenkonto.
Hörst du eigentlich unseren Podcast? Hast du den abonniert?
Hm?
Ja.
Gut,
okay, super.
Oh, ich habe hier irgendwie 5 Sekunden Verzögerung, merke ich gerade.
Ja, und ich habe einen Kopfhörer, der ganz schlecht funktioniert.
Doch. Dies macht ja nichts.
Okay. Naja, dann würde ich aber sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja,
und viel Spaß weiter bei der Sendung.
Schön, dass du angerufen hast.
Ja, musste ich ja. Ich wurde ja gezwungen.
Oh. Ja, aber jetzt kannst du den anderen sagen, du hast angerufen. Die haben es
ja
mitgekriegt.
Eben.
Okay. Also mach's gut.
Jo, tschüss.
Ja. Wenn ihr auch gezwungen werden wollt, anzurufen, dann kommt doch einfach in den IRC.
Genau.
Ja, oder ruft freiwillig an.
Auf irc.bn-ulm.de oder auf unserer Webseite ist einfach ein Applet. Da könnt ihr euch einfach reinklicken und schon seid ihr bei uns im Channel.
Und dann mit dem Radio, wenn
richtig
ihr anruft.
Also. Ja, die Telefonnummer ist 0731 938 6299. Und unsere Webseite, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, ist www.defradio.de, zusammengeschrieben, ohne was dazwischen. Einfach genau so. Ja, gut. Ah, der Murks hat mir jetzt gerade meinen Kopfhörer gestohlen.
Gut. Wir waren bei Jülich.
Jülich, ja.
Supercomputer in Jülich.
Ja, was habe ich denn gerade erzählt? Nein, wir waren noch bei den Top 500, die wir erzählt hatten.
Ah.
Genau. Da wird dieser Linpack gemacht und wir haben den mal ausprobiert, aber der wollte bei uns nicht. Es gab von IBM, die haben so gesagt, dass circa die Geschwindigkeit von einem handelsüblichen Rechner, die haben da einen P4 mit 3 GHz genommen, die könnte bei einem vernünftigen Board, vernünftigem RAM, könnte die so bei 6 Gigaflops liegen, damit ihr so ungefähr einen Vergleich habt.
Ah, ich suche jetzt noch den Rechner raus mit 6 Gigaflops.
Ja, die Fia guckt gerade mal, ob sie da was hat. Die hat immer brav zu allem die Gigaflops, die Flops aufgeschrieben. Hast du da was gefunden?
Ja, das wird in der Crate 2 entsprechen.
Boah, eine Crate 2, da seht ihr mal
also
was.
Also doch Supercomputer im Schrank.
Ja, da seht ihr mal, was ihr da alles kaufen könnt bei Aldi.
Und er ist dann doch noch zu langsam für das eine oder andere Spiel.
Tja.
Sollte einem eigentlich zu denken geben.
Tja.
Na, manche Leute fliegen mit sowas zum Mond und wieder zurück.
Ach, da waren noch ganz andere Sachen benutzt.
Da sind ganz andere Sachen zum Mond geflogen und wieder zurück, ja?
Ja.
Vielleicht.
Ja, im Gegensatz dazu, die Kiste in Jülich, deren Blue Jean, die am 6. März in Betrieb genommen wurde, jetzt fehlte mir schon wieder fast das Wort, hat 36 Teraflops, ist ein bisschen mehr. Nach eigenen Angaben, die sagten ca. 12.000 Heimcomputer schnell, kann man vielleicht auch so mal hochrechnen. 36 Teraflops, ein handelsüblicher P4 mit 3 GHz, so ja, ungefähr gut, bei bis zu 6, sind schon einige. Ja, RAM hat ja ein bisschen mehr als 4 Terabyte, also auch nicht gerade wenig. Ja, und ist direkt auf den 6. Platz eingestiegen, ist ordentlich. Aber das ist auch nicht die einzige Kiste, die die da in Jülich stehen haben. Die haben nämlich auch noch ein Cluster da stehen. Die Unterschiede müssen wir gleich auch noch auflisten. Also der Cluster, der hat nur 1312 Prozessoren. Also,
nur?
Ja, schon ein bisschen weniger als der Blue Jean, den die da stehen haben. Hat aber auch 4 Terabyte RAM und hat aber dafür sehr viel Speicher. Das heißt, er hat eine normale 60 Terabyte Festplatte, oder also mehrere Festplatten, aber 60 Terabyte normalen Festplattenspeicher. Aber der hat einen Kassettenspeicher von 1 Petabyte. Das ist mal wieder eine Einheit, die mal wieder ein bisschen nach was klingt. 1 Petabyte Kassettenspeicher, also da kann man einiges speichern. Die haben Spaß mit Rares im Internet.
Ich sehe mir gerade die ganzen Nullen vor.
Ja, das ist eine Menge. Gut, was haben wir noch? In Stuggi haben wir auch einen netten
Super. In Stuttgart haben wir auch zwei.
Ja, ich meinte ja Stuggi, Stuttgart. Da haben wir einen sehr netten, das ist auch ein Cluster, der NEC 12. SX8. Der hat nach Linpack 9 Teraflops, 576 CPUs, aber viel RAM mit 9,2 Terabyte und knapp 170 Terabyte Festplatte. Ganz interessant ist auch, das hat die FIA hier im Internet gefunden, dass man Rechenzeit mieten kann bei dem Ding. Sprich, man kann sich an das Rechenzentrum da wenden oder den Verantwortlichen und sagen, tja, ich würde mal gerne ein bisschen, ich habe da irgendwie meine Hausaufgaben in Mathe noch zu machen und würde mal gerne bei euch schnell durchrechnen. Ja, würde das mal schnell bei euch durchrechnen lassen. Da haben die Festpreise auf der Webseite. Das ist hlrs.de, da könnt ihr euch mal durchklicken, wenn ihr da zufällig mal was mieten wollt.
Weil du das gerade da hast, wie groß ist denn das größenordnungstechnisch? Was kostet so eine Stunde?
Das hängt ganz davon ab, ob du an einem Forschungsinstitut bist. Die Forschungsinstitute kriegen da vergünstigte Preise. Oder ob du aus der Industrie kommst und das sozusagen regulär mieten möchtest. Regulär geht es nur über T-Systems, die daran beteiligt ist.
Aha.
Und dort habe ich dann im Internet, also bei T-Systems direkt habe ich nichts gefunden, da muss man vermutlich direkt nachfragen. Und im Internet habe ich was gefunden von etwa 3000 Euro die Stunde. Wie viel CPUs und Speicher dir dann aber zur Verfügung steht, stand dort nicht. Die Preise, die es bei hlrs.de gibt, die beziehen sich immer auf pro Stunde. Also die Einheiten sind da, es wird da abgerechnet nach der CPU-Zahl, die man benötigt, nach dem Speicherbedarf, den man benötigt und eben der Rechenzeit. Die haben da ein recht ausgeklügeltes System. Und nachdem sie dann die Rechenstunden da berechnen, die man da benutzt hat, ich hoffe, es war jetzt nicht zu wirr, aber eigentlich geht es nur um den Verbrauch. Die möchten den Verbrauch bestimmen und nach dem Verbrauch richtet sich dann die Kosten. Und wenn ich die Preise so anschaue, sind die meiner Meinung nach recht erträglich. Da geht es zwischen, also jetzt für Nicht-Stuttgarter Uni-Angehörige, so zwischen 3,50 Euro pro Stunde bis 10,50 Euro pro Stunde. Schwankt das eben, je nachdem, ob man auf dem langsameren Cluster rechnen will oder auf dem schnellen. Und
ach ja, das geht ja.
Genau. Also ich weiß nicht. Ich meine, wenn du dann 1000 CPUs brauchst, läppert sich's. Aber, also die sind Preise für die Forschungsinstitute, die da Forschungen betreiben wollen. Und ich denke, es ist eigentlich recht annehmbar. Günstiger, sich so eine Maschine selber in den Keller zu stellen.
Ja, wobei Vitas gerade im IRC meinte, dass er auch so Zugriff auf einen kleinen Beowulf-Cluster hat. Was das genau ist, erklären wir euch nachher noch. Aber das ist das Nette bei Clustern. Da kann man sich theoretisch selber was zusammenbauen. Wie das auch die Uni Tübingen gemacht hat. Die haben sich ihren Kepler-Cluster, haben sie ihn genannt, zusammengebaut. Mit 196 Pentium 3s a 650 MHz. Das war so im November 2000. Hat 100 GB RAM, ist damit damals der drittschnellste selbstgebaute quasi von einer Universität oder so einer Einrichtung gewesen. und hat nur 1 Million D-Mark damals gekostet, was nach Angaben der Verantwortlichen sehr günstig ist, weil nach eigenen Angaben 5 Jahre vorher hätte das gleiche System knapp 200 Millionen gekostet.
Ja, also dieser Blue Gene L in seiner fertigen Ausbaustufe hat auch 700 Millionen gekostet.
Ja.
So habe ich das zumindest im Kopf, also Dollar.
Ja, also der hatte auch nicht so viel, der hatte glaube ich 0,09 Teraflops, was relativ wenig klingt, zum Beispiel im Gegensatz zu so einem Blue Gene L, was aber trotzdem immer noch relativ viel ist, wenn man das vergleicht mit seinem PC, den man zu Hause hat. Also langsam ist er nicht. Tja, jetzt ist auch die Frage, was wird, wenn man solche Kisten hat, was wird da überhaupt mit gemacht? Ich meine, im IRC meinte schon jemand, ja cool, kann ich mir jetzt ein bisschen Rechenzeit auf dem Server da bei Stuttgart mieten und meinen PGP-Key knacken. Ich habe nämlich leider mein Passwort vergessen. Also nicht nur sowas wird damit gemacht, sondern zum Beispiel Meteorologie wird da viel berechnet, also Wetter, wie wird's morgen, wird's sonnig, wird's winterlich, was passiert da genau. Dann, wie Fia eben schon angesprochen hat, den Erdbebenrechner in Tokio.
Ja, in Stuttgart wird sehr viel zu physikalische Grundlagen berechnet oder chemische Grundlagen, je nachdem eben mit was sich die Uni da beschäftigt.
Ja. Dann, was auch sehr bekannt ist, ist Folding at Home, das ist Proteinfaltung. Da wird berechnet, wie sich dann Proteine falten und ich bin leider selber kein Biologe, aber sollen zum Beispiel Krankheiten auch bekämpft werden, Krebs, Alzheimer etc.
Wenn man halt so eine Aminosäurenstruktur und die faltet sich dann irgendwie zusammen, vielleicht wisst ihr das noch aus dem Biologieunterricht, Tertiärstruktur und so weiter, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das passieren kann, und je nachdem haben die dann eine andere Form und können sich anders andocken, also an andere oder an Oberflächen oder wie auch immer. Und da werden entsprechend alle Möglichkeiten, die es da so gibt, praktisch durchgespielt und eben getestet, was sind gute Dockings, was sind schlechte Dockings, und die werden dann jeweils bewertet, und dafür braucht man auch Supercomputer. Also das ist vielleicht das mit dem Protein.
Ja, weil es eben sehr viele Möglichkeiten sind, sehr viele Daten, oder?
Ja, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie das passieren kann, und man muss die dann eben auch immer bewerten, ob das so Sinn macht. Da gibt es verschiedene Werte, da gibt es alles Mögliche, dass sich irgendwelche Van der Waals-Kräfte nicht so sehr in die Quere kommen, oder dass halt der Energiegehalt des Moleküls dann eher niedrig bleibt und nicht so hoch, weil das eben stabiler ist und stabile Dinge eben in der Natur eben häufiger vorkommen als instabile und sowas halt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe da ein Praktikum drüber gehabt und deshalb konnte ich jetzt gar nicht anders.
Ja, vor der nächsten Musikpause würde ich sagen, beschreiben wir auch noch schnell, was für Probleme sich überhaupt irgendwie effizient mit Supercomputer lösen lassen. Weil, ich meine, hiermit hat vorgeschlagen Doom 4 für Earth Simulator. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, darüber lässt sich streiten, ob das eine sinnvolle Anwendung für einen Supercomputer ist.
Zumal wahrscheinlich die Grafikkarte da nicht unbedingt...
Also, eine nette Anwendung für einen Supercomputer hatten wir doch, Cray und Apple und so. Warte mal. Ich glaube, ich muss mal das Zitat suchen.
Ja, da hat Mirks noch ein tolles Zitat zu. Währenddessen kann ich auch noch ein paar andere Sachen aufzählen. Was nämlich bestimmt auch jeder kennt, ist SETI at Home. Das ist auch ein sehr bekanntes Projekt. Da kann man sich selber mit seinem Rechner daran beteiligen, nach außerirdischen Zeichen im Weltall zu suchen.
Ja gut, aber das ist dann jetzt kein Supercomputer mehr an sich, sondern eigentlich schon wieder ein Grid-System.
Ja, das ist ein Grid-System. Das ist ja das gleiche wie beim Folding at Home, aber das gilt auch als Supercomputing.
Das sollten wir dann auch im nächsten Block unbedingt das mal klären, die Unterschiede.
Im nächsten Block klären wir, was sind MPPs, was sind Multiprozessorsysteme, was sind Grids, was sind Cluster.
Ja,
gut, dann...
Warte, Max, hattest du...
Jetzt wird es hier ein bisschen wild.
Ich hab's aufgeschlagen gehabt.
Du hast es nicht.
Jetzt zerschlagen die Halle gerade alles. Ist aber auf jeden Fall ein sehr nettes Zitat. Da, Murks hat schon wieder, der darf es auch vorlesen.
Ich habe das in einem Buch gefunden. Ich habe das gerade deshalb eben das Buch suchen müssen. Okay, auf die Bemerkung, dass Apple sich einen Cray-Rechner gekauft habe, um den neuen Mac zu entwerfen, entgegnete Seymour Cray nur trocken, dass er sich soeben einen Mac gekauft habe, um den neuen Cray zu entwerfen.
Yeah.
Ja, das war jetzt gerade noch erwähnenswert.
Ja, aber es gibt sehr viele Zitate über Crays.
Es gab zum Beispiel auch mal das relativ oft zitierte Zitat, oh Gott.
Wir brauchen Musik ganz dringend. Ja,
dass Cray eigentlich keine Supercomputer, sondern eigentlich Kühlschränke mache.
Ja, aber das hat seinen wahren Kern, weil die Hälfte von der Entwicklungszeit hat er jedes Mal damit verbracht, ein Kühlsystem zu entwickeln, sei es jetzt auf Freon-Basis für St. Cray 2, sei es auch mit diesen Kühlaggregaten von Cray 1. Da ging recht viel Zeit jedes Mal drauf.
Ich wurde übrigens noch von Mev dazu gezwungen, ein Buch vorzustellen, was er meinte, was für die Leute sehr interessant sein könnte. Das Buch heißt Computers, wenn ich es jetzt richtig gefunden habe.
Eine illustrierte Geschichte von Christian Wurster.
Achso, das hast du ja auch da.
Genau, ja, da habe ich gerade das Zitat rausgelesen. Achso,
das ist von Mev. Also danke an
Mev. Das ist sogar von Mev. Danke, Mev.
Okay, zum Thema Kühlung. Wir gehen uns jetzt ein Eis holen, machen ein bisschen Musik. Bis gleich. Tschüss. Hallo und willkommen zurück. Ihr seid bei Def Radio. Sag doch mal Def Radio 4.
Def Radio.
Ihr seid sag immer Flops.
Ich sag nichts mehr.
Ihr seid bei Def Radio und es geht um Supercomputer. Und zwar wollten wir den Unterschied erklären zwischen Grids, Clusters und was haben wir noch?
Ja, wir haben eine Menge. Wir haben einmal das, was jetzt inzwischen immer auch im Einzeluser-Bereich immer mehr in Mode kommt, sind Multiprozessorsysteme. Das heißt, da hat man wirklich physikalisch einen Computer, wo zwei CPUs drin stecken.
Oder mehr.
Oder mehr, richtig.
Im privaten Bereich sind es jetzt gerade zwei.
Ja, die verwirren mich hier gerade so ein bisschen. Die machen komische Handzeichen untereinander. Ganz bekannt ist das ja jetzt geworden. Das fing ja an mit dieser von Intel, dieser HT-Technologie, wo so eine zweite CPU quasi simuliert wurde. Und jetzt kommen auch langsam die Rechner wirklich mit zwei Kernen. Also zum Beispiel diese Notebooks von Intel, war das glaube ich, Intel mit zwei Intel-Prozessoren drin und so. Also werden auf jeden Fall immer bekannter, immer interessanter auch für Einzel.
Intel Core Duo heißen die?
Ja, genau. Ja, genau. Jona, glaube ich, hießen die.
Aber beiden. Bevor wir uns jetzt hier über die Namen überlegen, würde ich sagen, ja, überlegen wir uns, was für Probleme das auch so.
Ja, ja, erstmal die Vorteile könnte man ja erstmal besprechen. Vorteile sind einfach.
Bist du schneller?
Ja, schneller als bei zweien. Und du hast, wenn du die auf einem Board hast, quasi in einem physikalischen PC, hast du keine Probleme, irgendwelche Daten dann irgendwie an die anderen Kerne zu transportieren, dich mit denen irgendwie zu synchronisieren. Das gibt dann keine Probleme.
Ja, du musst die Daten im Speicher halt synchronisieren, weil jede CPU hat ihren eigenen lokalen Cache.
Ja, aber du hast hier noch einen gemeinsamen
Speicher. Du hast einen gemeinsamen Speicher, genau, auf den die CPUs gemeinsam zugreifen können.
Ja, der Nachteil ist einfach, du hast wirklich nur ein Board, wo du die Dinger draufstecken kannst. Das heißt, das ist normalerweise auch stark begrenzt. Du kannst nicht immer mehr dazustecken, weil wenn du halt zum Beispiel ein Mainboard ausgelegt hast für zwei CPUs, dann kannst du auch wirklich zwei CPUs reinstecken und keine vier. Und wenn du eins für vier ausgelegt hast, kannst du auch maximal vier reinstecken, aber nicht mehr. Und platzmäßig macht es auch keinen Sinn, irgendeins zu bauen, wo du 512 CPUs reinstecken kannst. Leuchtet ja auch ein.
Speziell da dann das Problem der Kühlung wieder auftritt.
Richtig, genau.
Ich meine, Kühlblock auf CPU kennen wir alle. Und jetzt 512 Mal.
Ja, also die sind halt stark begrenzt, das ist ja sehr offensichtlich. Alternativ dazu gibt es noch die MPPs.
Diese Massive Parallel Processors.
Processing Systems. Ja, okay. Also MPP-Systeme, sagt man. Das ist in der Regel einfach so, dass da ein Steuerprogramm ist oder eine Node, ein Teil, der das Ganze steuert. Ja. Und ganz viele Slaves, mehr oder weniger. Das sind einfach Rechensklaven, kleine Chinesen oder so. ja gut, ich werde jetzt, wieder politisch inkorrekt.
War ja nicht so gemeint.
Ja, also so eine Slave ist dann quasi immer eine CPU plus ein Speicher, vielleicht ein lokaler Cache oder so, plus eine Kommunikationseinheit, womit die sich mit den anderen synchronisieren kann und von der Steuereinheit ihre Daten kriegt.
Genau, das mit dem lokalen Cache hättest du nicht mal erwähnen müssen, weil den Speicher, den jede CPU hat, ist ihr privater Speicher, auf den kann also nur die CPU zugreifen.
Genau. So, das Ganze wäre beispielsweise unsere BlueGNL. Mhm. Das wäre so ein MPP-System. Das ist einfach so, da sind diese Speicher, diese Bausteine quasi, die hießen ARAX, glaube ich. Haben jetzt nichts mit den Spinnen zu tun.
ASIC, dachte ich.
Ah, irgendwie habe ich mir da sowas gemerkt. Auf jeden Fall gibt es da kleine Speicherbausteine, die sind wirklich auch nur, kleine Bausteine, die sind wirklich nur aus Speicher, CPU und Kommunikations...
Spezielle ASIC-Bausteine.
Ja, die nur aus Speicher, CPU und Kommunikationseinheit bestehen und quasi beliebig aneinander gekoppelt werden können, hintereinander gedrückt werden können und man hat keine Bottlenecks, sondern kann quasi beliebig hochskalieren. Und es ist halt quasi eine Node. ASIC war es, sorry. Das sind die Application-Specific Integrated Circuits, kundenspezifisch integrierte Schaltungen sind es einfach. Das heißt, es sind halt wirklich Sachen, die modifiziert wurden oder die so aufgebaut wurden, dass sie für diesen Einsatzzweck gemacht sind. So, und die werden dann stark verschachtelt und von einem Steuerprogramm koordiniert, so dass da einiges an Rechenleistung zusammenkommt. Die haben halt keinen gemeinsamen Speicher. Das heißt, die werden halt wirklich von diesem einen Steuerprogramm komplett koordiniert.
Da muss man dann auch aufpassen, dass das Problem, das man damit berechnen will, möglichst so aufgebaut ist, dass die CPUs möglichst unabhängig von den anderen CPUs das Problem lösen können, Weil ansonsten müssen eben diese ganzen Informationen ständig hin und her geschickt werden.
Ja, das heißt, wirklich möglichst lange Teilgrößen rechnen lassen, dass die erstmal 3 Minuten rechnen und dann Ergebnis quasi zurückschicken. Überzogen, also die Zeiten sind jetzt natürlich nicht real.
Ja, so ein Supercomputer wird vermutlich auch ein paar Tage rechnen, ja, paar Stunden.
Aber nur, dass halt nicht nach wirklich jedem kleinsten Minischritt die Ergebnisse synchronisiert werden müssen. Wenn die verbunden sind, wird das normalerweise über Sachen gemacht. Murks, du darfst jetzt mal deinen Dreier runterrasseln, wenn du magst.
Was?
Infiniband. Wie heißen die anderen?
Ah, so Quadrix,
Infiniband und Myrinet.
Aber da gibt es noch eins, das
ja,
habe ich mal vergessen.
Es gibt eine Menge, es gibt auch noch Quick Ring zum Beispiel. Es gibt da eine Menge Technologien, die aus dem Boden gestampft wurden und gestorben sind und mehr oder weniger verwendet werden. Momentan am meisten verwendet, laut Wikipedia, ist das Myrinet. Das war, glaube ich, ungefähr einem Drittel aller Supercomputer verwendet, also aus den Top 500. Und das sind jeweils quasi nur schnelle Ethernet-Verbindungen, die halt wo ein paar Sachen anders gemacht sind. Beispielsweise bei InfiniBand sind das dann Karten, wo dieses InfiniBand, wo quasi mit anderen InfiniBand-Karten verbunden wird. Und da läuft zum Beispiel da ist kein Ethernet-Stack, der irgendwie über das Betriebssystem gemacht werden muss, sondern es läuft einfach alles darauf hinaus, dass die Karte den ganzen Protokollkram übernimmt. Das führt einfach dazu, dass halt sehr schnelle, also sehr niedrige Latenzzeiten sind, das heißt, die Karten reagieren sehr schnell und können auch große Bandbreiten bringen. Das wurde auch noch aufgebauscht, da gab es noch dieses RDMA, das ist Remote DMA, Direct Media Access. Kennt man von Festplatten zum Beispiel, wo Daten direkt ohne Umweg übers Betriebssystem in den RAM geschrieben werden. Das können die Dinger auch.
Bevor wir im Chat eins auf den Deckel kriegen, Direct Memory Access, oder?
Hab ich doch gesagt, oder?
Media? Hast du Media gesagt?
Ja, sorry.
Ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich was Media heißt.
Nee, das aber ist bei Platten Memory. Heißt es Memory. Memory, tut mir leid. Arr.
Wir sollten jetzt auch schauen, dass wir wieder zurückkommen.
Ja, ich bin ja schon auf dem Rückweg. Ich bin ja auf dem Rückweg.
Was wir reden.
Ja, ich bin ja auf dem Rückweg. Auf jeden Fall. Wir waren gerade bei MPPs. Und die müssen halt koordiniert werden. Dann über solche Schnittstellen zum Beispiel. Tja, dann gibt es noch Cluster. Hatten wir eben auch schon ein paar Mal angesprochen. Viele Cluster sind auch schon in den Top 500 vertreten. Weil die haben einfach einen großen Vorteil. Ein Cluster ist einfach eine Menge von normalen, einfachen Computern, die verbunden werden zum gemeinsamen Rechnen, kann man sagen.
Die sind dadurch meistens sehr viel billiger und
ja,
ist irgendwie speziell angefertigte Hardware.
Ja, die heißen COTS, COTS. Das sind Commercial of the Shelf. Das heißt, man kauft sich einfach in irgendeinem Laden einen Computer und hängt den mit in seinen Cluster rein.
Ein ganz hübsches Beispiel dafür finde ich dieses Apple-System, System X. Es hieß System X.
Ja, es hieß System X.
Da wurden, ich glaube, 1000 G5-Rechner von Apple genommen, Dual-Core-Rechner, nebeneinander gestellt, miteinander verbunden und ich glaube, es war dann auf Anhieb Platz 2 in der Liste.
Ja, ich glaube, es war Platz 2 in der Liste, aber das Problem war, dass es wäre Platz 2 gewesen, wenn die Liste für diesen Rechner geupdatet worden wäre, aber da die ja nur jährlich geupdatet wird.
Nein, zweimal jährlich.
Ja.
Zweimal jährlich? Zweimal jährlich geupdatet wird, war es irgendwie so, dass sie dann nur auf Platz 5 oder 4 oder so. Oh. Das war das Big Mac-System, oder? Big
ja.
Mac?
Also System X ist dann am Ende.
Big Mac ist aber auch ein sehr netter Name. Gefällt mir, kann sich noch nicht.
Ich glaube, es hieß zumindest in den Medien dieses Big Mac.
Umgangssprachlich.
Ja.
Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel für Cluster, weil 1000 Rechner, es ist ja nicht, ja, ich weiß nicht, ob man davon billig oder teuer sprechen kann, aber was kosten die? 2000 Euro? Keiner? Dazu kommt noch ein bisschen Vernetzung.
Ja,
ich denk,
aber es ist auf jeden Fall deutlich günstiger.
Unter allem lagen die sicher unter 5 Millionen.
Ja, die werden halt dadurch ausgemacht, dass sie quasi nach außen hin wie ein Ganzes agieren. Das heißt, man hat, wenn man eine Anfrage schickt, dann schickt man die halt quasi in seinem Knotenpunkt und kriegt sie aus einem Knotenpunkt wieder. Und was da genau hinten passiert, wissen wir nicht.
Das interessiert eigentlich auch.
Richtig.
Ich habe doch das Problem nicht gelöst.
Richtig, genau.
Also das System X, das ist jetzt auf Platz 20.
Oh.
Was immer noch relativ schnell ist.
Mit 2200 Prozessoren und 20 Teraflop.
Und verbunden über InfiniBand, habe ich gerade aus der Ecke lesen können.
Ja.
Da gibt es auch spezielle Namen für, zum Beispiel Linux-Cluster nennt man normalerweise, oder Linux-Unix-ähnliche Cluster nennt man normalerweise Beowulfs.
Wobei für Beowulfs, die haben da gewisse Ansprüche. Das heißt, Beowulf-Cluster darf man nur nennen, wenn das mit Open-Source-Software betrieben ist. Und auch zum Simulieren sollte lediglich Open-Source-Software verwendet werden. Wie streng und strikt die da sind auf der Einhaltung vom Namen, das weiß ich nicht genau, aber so stand es auf ihrer Homepage.
Ja, zum Beispiel Windows-Cluster nennt man normalerweise Wolfpacks.
Genau, keine Open-Source, deshalb auch kein Beowulf.
Ja.
Lol. Ja.
Es gibt zum Beispiel, was auch ganz interessant ist, es gibt zum Beispiel die Linux-Distribution Knoppix. Kennen wahrscheinlich auch viele Leute. Und es gibt auch ein Cluster Knoppix. Das ist einfach ein auf Clusterarbeit optimiertes Knoppix.
Knoppix Cluster, das klingt wie irgendwie Frühstücksflocken.
Ja, Knoppix kennt alleine schon danach und Cluster erst recht.
Ja, ja.
Ja, der Vorteil ist einfach, es ist sehr einfach zu erweitern. Hat einer von uns eben LOL gesagt? Da freuen sich gerade die ganzen Leute im Chat drüber.
Ja, ich habe LOL gesagt.
Ah. Der Vorteil ist, die Dinger werden ziemlich gut, sind ziemlich einfach zu erweitern. Wie gesagt, man kauft sich so ein COTS-System und haut halt die Software drauf und hängt es quasi mit ins Netz und schon ist der Cluster erweitert. Ein bisschen anders als bei so einem, zum Beispiel einem Multiprozessor-System. Ja, gut, dann kommen wir noch, was wir noch haben, ist das Grid. Was ist ein Grid? Grids werden zum Beispiel auch nicht in der Liste der Supercomputer in den Top 500 aufgeführt. Grids sind quasi auch Computernetzwerke, die rechnen, so ähnlich wie Cluster quasi. Die laufen nur zum Beispiel typischerweise momentan übers Netz. Beispielsweise dieses SETI-At-Home-Projekt, Folding-At-Home-Projekt. Da ist einfach eine Menge von heterogenen Rechnern, die einfach eine Software installieren, sich von einem Server quasi ihre Aufgaben abholen, berechnen und zurückschicken. Und das ist einfach ein freiwilliges Projekt. Jeder kann da einfach dran mitmachen mit seinem Rechner oder kann es halt auch lassen. Startet das Programm mal einen Tag nicht oder dann lässt es zwei Tage durchlaufen. Bei welchem dieser Grid-Projekte hatten wir doch mal diese...
diese Riesenzahl.
Ja, weißt du noch, welche das war?
Das war SETI at Home.
SETI at Home war das. Der war ungefähr so schnell wie wie der...
Also um kurz zu erklären, falls jemand SETI at Home nicht kennt, ja. Dabei versucht man irgendwie... aufgefangene Radiosignale, vielleicht sollte ich vorher anfangen. SETI-Projekt, so Suche nach Außerirdischen und so. SETI at Home, man versucht aufgefangene Radiosignale so auf die Rechner zu verteilen, also auf Rechner zu verteilen im Netz, dass jeder praktisch ein Stückchen Signal untersucht, genau. Und da eben nach Signalen von Außerirdischen sucht. Also nach
irgendwelchen Regelmäßigkeiten und Mustern.
Genau, und wenn das gefunden hat, dann schickt es das eben zurück und dann gucken die Leute, die sich die Ton betreiben, nochmal drauf, ob das jetzt ein Fehlalarm war oder ob das wirklich war. Und so funktioniert das irgendwie. Also so wird das praktisch verteilt. Also die verteilte Suche nach Außerirdischen ist die Ton.
Es gab gerade von M-File aus dem Chat gab es auch noch eine Notiz dazu, dass das eigentlich ein Distributed Computing ist. Hat er das Computing genannt? Auf jeden Fall verteiltes Rechnen eigentlich ist und kein Grid im eigentlichen Sinne. Im eigentlichen Sinne ist nämlich ein Grid, sind das einfach nur vernetzte Cluster. Aber der Begriff wird auch immer weiter verwässert und läuft auch nach vielen Definitionen im Internet ineinander langsam über mit diesem Distributed Computing.
Distributed Computing ist auch ein sehr spannendes Thema, über das wir mal eine Sendung machen werden mit Michael, also M5 im Chat, er ist gerade da, als Gast, hat auch schon zugesagt irgendwann, aber wir haben noch keinen Termin dafür.
Auf die Sendung freue ich mich schon, wird sehr interessant.
Ich würde noch meine Zahl anbringen. Seht ihr, Tom? Geschwindigkeit. Genau. Das liegt momentan, also Stand letzte Woche, bei 238 Teraflops.
Ja, müssen wir überlegen, das ist quasi das Ding, was am nächsten am BlueGNL rangiert. Sogar drüber, der andere war, BlueGNL war 230, oder? Richtig?
War 280.
280, na gut.
Ist knapp verfehlt, müssen noch ein paar mitrechnen.
Ja, aber das ist auf jeden Fall das Projekt, was am nächsten dran ist. Ich meine, der ist deutlich schneller als PC Nummer 2 in der Supercomputerliste. Der bei, ich glaube, 90 Teraflops lag.
Ja, und interessant ist es eben auch, dass das alles auf freiwilliger Basis passiert.
Richtig, das heißt, die Leute, die es organisieren, die bezahlen vielleicht für ihren Einwahlknoten und vielleicht für die Programmierer, die das Ganze zusammenhalten, aber die bezahlen für die Rechenleistung, bezahlen sie nicht. Die ist umsonst.
Das hört sich jetzt so böse an.
Ja, nee.
Ist mal Rotze oder so.
Nein, ganz
aber
gar nicht.
Aber ich finde es faszinierend einfach, weil es eben so ein Gemeinschaftsprojekt dann ist, weil ja irgendwie doch alle beteiligt sind.
Ja, besonders gut finde ich eigentlich, besonders bei zum Beispiel bei diesem Folding at Home Projekt, wo halt wirklich viele Leute einfach so ein bisschen Rechenzeit sponsern, wovon die meistens nicht mal was merken, weil nur die Rechenzeit abgeknüpft wird, die gerade eigentlich eh nicht benutzt wird. Das heißt, wenn die CPU gerade nicht ausgelastet ist, wird im Hintergrund ein bisschen gerechnet. Und damit werden wirklich Krankheiten bekämpft. Das heißt, es wird versucht, Möglichkeiten gegen Krebs, Alzheimer etc. zu finden. Das heißt, wenn ihr dicke Kisten zu Hause habt und eh nicht wisst, wohin mit eurer CPU-Power, macht damit. Ich find's gut.
Kostet vielleicht ein bisschen Strom.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen. Aber dafür spart ihr euch eventuell die Heizung. Kommt drauf an, was ihr für ein System jetzt auch so rumstehen
habt. Kommt drauf an, ob es Sommer oder Winter ist.
Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik, oder? Und dann geht's ja in den Endspurt.
Ja.
Bis gleich. Viel Spaß. Willkommen zurück, ihr seid bei der Radio, es geht um Supercomputer und wir sind leider schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Ja, so ja. Der Endspurt quasi.
Ja, Gut, nachdem wir jetzt die ganzen Sachen versucht haben, so ein bisschen auseinanderzunehmen, nehmen wir vielleicht noch ein paar schöne Beispiele durch für bekannte Supercomputer, die interessante Dinge getan haben.
Oder vielleicht, anders ausdrückt, spezielle Supercomputer. Die Supercomputer, die wir jetzt beschrieben haben, die es auch in Stuttgart und in Jülich hat, das sind allgemeine Supercomputer, also die können allgemeine Probleme lösen. Aber neben den allgemeinen gibt es eben auch spezielle. Zum Beispiel bei NSA steht sicher irgendwelche rum für Verschlüsselung, Knacken.
Ah, kann man von ausgehen.
Aber darüber wissen wir nichts und das ist... Deshalb lassen wir das jetzt außen vor.
Man kann so toll Probleme lösen, wenn man die in Hardware baut und nicht universelle Maschinen, die dann Softwareprobleme lösen, genau. Sondern wenn man, also das, da geht wirklich was. Da könnten wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen.
Das wäre sehr interessant, weil das ist ein Geschwindigkeitsgewinn, den du hast, der ist unglaublich.
Beispielsweise gab es die bekannte Maschine, die kennt, hat bestimmt fast jeder, der sich so ein bisschen in die Richtung interessiert, schon mal von gehört. Das ist Deep Blue. Tiefes Blau. Das ist ein Supercomputer, den damals IBM gebaut hat. Blue, weil das Logo von IBM Blue ist, blau ist. Und
Deep
das,
von Deep Thought?
Ja, richtig. Vom tiefen Gedanken.
Ich dachte ja, von Inhalte durch die Galaxis. Aber
da hieß der Computer nämlich
Deep
auch.
Thought heißt Deep Thought heißt er. Ja, richtig. Ja, da kommt das wirklich her. Das war ein Schachcomputer. Das war aber nicht so ein kleines Ding, was man sich halt im Supermarkt kauft und dabei damit beim Online-Schach so ein bisschen versucht zu bescheißen, sondern das war ein richtiger Schachcomputer. Der hatte auf Schach spezialisierte CPUs, das heißt keine generellen, sondern wirklich so Schachcomputer, Schach-CPUs und davon eine ganze Menge. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele das waren, weißt du das?
Nee.
Also eine Menge, es waren auch nicht wenige. Und das Ding wurde gebaut, da unser damaliger Schachweltmeister Garry Kasparov so groß erzählt hatte, dass er niemals von einem Schachcomputer geschlagen werden würde, weil das, die seien halt immer in gewissem Rahmen begrenzt. Die haben keine Intelligenz in dem Sinne, meinte
keine
er.
Keine Kreativität.
Keine Kreativität und die hätten keine Chance gegen ihn. Tja, da fühlte sich natürlich IBM so ein bisschen auf den Schlips getreten und hat gesagt, na, das sehen wir mal.
Herausgefordert.
Ja, und haben halt den Deep Blue 1 gebaut und den gegen den Kasparov antreten lassen. Und tatsächlich, Kasparov hat gewonnen. Und fühlte sich so ein bisschen bestätigt, aber IBM hat nachgelegt, so ein bisschen den Rechner aufgerüstet, Deep Blue 2 rausgehauen und der hat gegen Garry Kasparov gewonnen. Und es gab dann zwar Munkeleien von wegen, Garry Kasparov hat halt zum Beispiel behauptet, die hätten gecheatet, weil die zwischen den einzelnen Partien, die spielen immer mehrere Partien, die Software verändert haben. Und die IBM-Leute meinten dann, ja, der Mensch lernt ja beim Spielen auch. Aber das war kein Lernen im Sinne von einer künstlichen Intelligenz, sondern das war ja quasi ein Austauschen von der Lerneinheit. Naja.
Ja, aber prinzipiell war damit bewiesen, dass die Maschine eben doch gewinnen kann.
Richtig.
Einfach, und weil sie das alles vorberechnen kann.
Ja, und Garry Kasparov hat behauptet, er hätte einige Züge von dieser Maschine gesehen, die er als höchst kreativ einstufen musste im Nachhinein. Also, interessante Maschine, nette Sache. Die konnte übrigens pro Sekunde knapp 100 Millionen Positionen berechnen. Im Gegensatz dazu, Garry Kasparov ist ein Mensch, der wird wahrscheinlich nicht ganz so viele pro Sekunde berechnen können und der hat sogar die ersten Partien gewonnen. Also muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Interessant, interessant. Tja, dann haben wir
für
noch...
Für die Zuhörer im IRC vielleicht ein interessanteres Thema als Schach ist der Deep Crack.
Ja, übrigens, wenn man danach bei Wikipedia sucht, der erste Artikel ist über eine Pornodarstellerin.
Ich habe ihn trotzdem gefunden.
Ja.
Deep Crack war von der EFF, von der Electronic Frontier Foundation, ein entwickelter Spezial-Supercomputer, der dafür ausgelegt war, den DES-Schlüssel auf Brute-Force-Weise zu knacken. Also indem er einfach den ganzen Schlüsselraum durchtestet hat bei diesem 56-Bit-Schlüssel. Und weißt du die aktuellen Zahlen? Ich hätte da sehr beeindruckende Zahlen, aber ich weiß sie nicht mehr auswendig, so ungefähr noch. Auf jeden Fall, RSA hat dann mehrere Challenges ausgeschrieben, um zu zeigen, dass der DES-Schlüssel einfach nicht mehr, das DES nicht mehr sicher genug ist. DistributedNet hat einen von diesen DSA-Schlüsseln in, Michael, schlag mich nicht, aber ich glaube, es waren 42 Tage oder 41 Tagen knackt. Bei der nächsten Challenge hat dann dieser Deep Crack zusammen mit DistributedNet den Schlüssel dann in 22 Stunden gefunden. Und wenn man bedenkt, dass bei DistributedNet nicht nur ein einzelner Rechner dran gerechnet hat, sondern auch Unmengen von Rechnern, und es ist dann trotzdem dieser Deep Crack, dieser Spezial-Supercomputer, noch so einen Zeitgewinn geschafft hat, dann ist das eigentlich eine klasse Aussage für einen Supercomputer.
Ja, sollten jetzt doch irgendwelche Zahlen falsch gewesen sein, dann reichen wir die natürlich nach auf unserer Homepage.
Michael meint, es waren 42.
Ah,
ja, das war auch meine erste Schätzung.
Das ist meine Antwort. So, ja, unsere Zeit ist am Ende. Wir sind quasi durch. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar hat uns vorher jemand im IRC auch verraten, dass es ein Chaos-Seminar zu Grace gibt. Ist das richtig, Marcel?
Richtig, das war Shiovan.
Genau, im November.
Ja, na, ich schaue nochmal kurz nach.
Entnehmt das genaue Datum am besten der Homepage ulm.ccc.de.
November war es,
November. November, okay. Und ansonsten gibt es die Aufzeichnung dieser Sendung jetzt dann ja so in 3-4 Stunden auf unserer Homepage zum Runterladen und natürlich in unserem MP3-Podcast und ganz neu, wir haben seit ungefähr 3 Wochen auch einen OGG-Podcast, also OGG-Wobbis. Da findet ihr den Link unten rechts auf unserer Homepage, neben dem Link für den MP3-Podcast. Ja, probiert ihn doch einfach mal aus und schreibt uns ein bisschen Feedback ins Gästebuch oder so, wie ihr den findet und ob ihr OGG irgendwie toll findet oder ob euer Endgerät das abspielen kann und wie auch immer. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntag und sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Out to cry, but you can't afford to be struck.